Ernsthafte Kinder- und Jugendbeteiligung bedeutet für mich, dass Politik nicht nur erzählt, sondern zuhört und vor allen Dingen aktiv mit Jugendlichen in den Austausch tritt und danach tätig wird, was diese Kinder und Jugendlichen dann letztendlich sagen und möchten.
Politik, die zuhört, beteiligt und handelt, das wünschen sich viele junge Menschen in Deutschland. Und auch sicher viele Erwachsene, oder? Hallo, ich bin Anna. Herzlich willkommen zu 22 Millionen Kinder und Jugendliche im Fokus. Apropos viele junge Menschen in Deutschland, was hat die Zahl 22 Millionen mit Kindern und Jugendlichen zu tun? In Deutschland leben rund 22 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 27 Jahren. Und keine junge Generation war je so vielfältig, sagt der 17. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Sie wachsen unter verschiedenen Bedingungen auf, haben vielfältige Interessen und Bedürfnisse und gehen unterschiedliche Wege. Was sie eint? Sie wünschen sich Orientierung und Sicherheit, aber sie wollen auch ihre Lebenswelt mitgestalten, ganz konkret vor Ort, wo sie leben, in ihrer Familie, in der Schule, in ihrer Freizeit. Und sie wollen auch bei den politischen Rahmenbedingungen ihres Aufwachsens mitreden, in ihrer Kommune, aber auch auf Landes- und auf Bundesebene. In den vergangenen Jahren hat die Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland an Bedeutung gewonnen und das aus vielen guten Gründen. Ihre Beteiligung an allen sie berührenden Entscheidungen, das ist bereits in der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 festgeschrieben worden, die in Deutschland 3 Jahre später, 1992, ratifiziert wurde. Und auch auf Ebene der Länder ist Kinder- und Jugendbeteiligung in zahlreichen Länderverfassungen verankert und in der pädagogischen Praxis, zum Beispiel in der Jugendarbeit, ist sie Teil des Selbstverständnisses von Trägern, Verbänden und Organisationen. Wir wissen, junge Menschen, denen Beteiligung ermöglicht wird, erleben sich als aktiven Teil einer demokratischen Gesellschaft. Sie erfahren Selbstwirksamkeit und sie haben dann auch Lust, sich über die konkrete Beteiligung hinaus zu engagieren. Das wird auch insbesondere angesichts der Angriffe auf die Demokratie immer mehr EntscheidungsträgerInnen in Politik und Gesellschaft immer bewusster. Da steckt aber auch ein fettes Aber drin. Noch gibt es gar nicht genügend Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Die gesetzlich vorhandenen Möglichkeiten werden nicht ausreichend genutzt. Junge Menschen fühlen sich nicht gehört. Und angesichts der vielen gleichzeitigen Krisen fällt ihre Beteiligung an der Bewältigung dieser Krisen auch einfach super oft unter den Tisch. In den ersten 5 Folgen widmet sich dieser Podcast daher dem Thema Kinder- und Jugendbeteiligung. Ich nehme euch mit in die wichtigsten Themen und Faktoren, die für Kinder- und Jugendbeteiligung eine Rolle spielen. Ich spreche mit jungen, engagierten Menschen, zum Beispiel bei den Jugendpolitiktagen, diskutiere mit Erwachsenen, Komplizinnen und Komplizen, die als Fach- und Begleitkräfte oder als Interessenvertretungen für die Verankerung und Umsetzung von Beteiligungsrechten überall im Einsatz sind. Und mich beschäftigt die Frage, was brauchen junge Menschen, damit sie sich gut beteiligen können? Ich freue mich auf 5 Folgen bis Herbst, in denen es um nicht weniger als um 22 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gehen wird. Los geht's! Federführend für das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung ist das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und hier ganz besonders das Team von Judith Hammann, eine der beiden Leitungen des Referats 501. Diese Arbeitseinheit im Ministerium kümmert sich um die Jugendstrategie der Bundesregierung, um Kinder- und Jugendbeteiligung, Jugendverbandsarbeit, politische Bildung und um das Deutsche Jugendinstitut. Sie und Ihr Referent Ludwig Weigel sind jetzt bei mir zu Gast. Hallo Judith, hallo Ludwig.
Hallo Anna.
Hallo.
Judith, mich und euch, liebe ZuhörerInnen, interessiert sicher, wie muss man sich das denn genau vorstellen? Kinder- und Jugendbeteiligung im Verantwortungsbereich der Bundesregierung. Was heißt das?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir erstmal ein bisschen zurückschauen, und zwar zu den Anfängen der eigenständigen Jugendpolitik. Seit 2009 verfolgt die eigenständige Jugendpolitik das Ziel, junge Menschen als eigenständige Akteure in politischen Prozessen ernst zu nehmen und ihre Anliegen auch auf Bundesebene als eigenes Politikfeld zu berücksichtigen. Die eigenständige Jugendpolitik mündete 2019 in die Jugendstrategie der Bundesregierung. Und in der Jugendstrategie hat sich dieser Anspruch nochmal konkretisiert. Jugend ist ein ressortübergreifendes Thema, das alle Ministerien angeht. Und Kinder- und Jugendbeteiligung war auch hier schon ein zentrales Thema, zum einen als Handlungsfeld der Jugendstrategie, aber auch in ihrer Erarbeitung selbst. Wir hier in unserem Referat 501 sind insbesondere zuständig für die Jugendstrategie der Bundesregierung und für Kinder- und Jugendbeteiligung. Im Koalitionsvertrag von 2021 wurde dann der Auftrag ans BMFSFJ formuliert, einen nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung umzusetzen und damit die Jugendstrategie weiterzuentwickeln. Das muss man sich dann ungefähr so vorstellen, dass der Fokus einfach noch stärker auf diesen einen Bestandteil der Jugendstrategie gelegt wurde. Es ging nicht mehr sozusagen um einzelne Beteiligungsprojekte, sondern um einen systematischen, koordinierten Prozess, der die Kinder- und Jugendbeteiligung insbesondere eben im Verantwortungsbereich der Bundesregierung in den Blick nimmt. Also Ziel war und ist es auch weiterhin jetzt nach Ende des NAP, Beteiligung für junge Menschen nachhaltig, insbesondere auf der Ebene der Bundesregierung zu stärken, aber auch auf den anderen politischen Ebenen. Quer durch die Bundesministerien, in Land und Kommune und vor allem aber auch gemeinsam mit jungen Menschen. Und mit dem Nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung sind jetzt erstmals konkrete Handlungsempfehlungen für die Bundesregierung erarbeitet worden, wie eigentlich wirksame Kinder- und Jugendbeteiligung in den Ministerien zum Beispiel erfolgen kann. Also wirklich ganz praktisch. Geht es um Jugendräte, Jugendbeiräte? Wie kann man Kinder- und Jugendbeteiligung in den Projekten, die die Ministerien fördern, gut umsetzen? Wie kann man Kinder- und Jugendbeteiligung zum Beispiel auch an gesetzgeberischen Maßnahmen besser umsetzen? Und das ist ein echtes Novum und für die weitere Arbeit der Bundesregierung in diesem Bereich als Ressource sehr hilfreich.
Das klingt total spannend. Ich frage mich und frage dich, Ludwig, wie seid ihr denn diese konkrete Aufgabe der Umsetzung eines nationalen Aktionsplans angegangen?
Zuerst muss man sich ja mal die Frage stellen, was ist überhaupt ein nationaler Aktionsplan? Es gibt ja in Verantwortung der Bundesregierung regelmäßig viele nationale Aktionspläne. Und in der Regel ist es so, dass nationale Aktionspläne im Bundeskabinett beraten werden und dann dort Maßnahmen beschlossen werden, die zu verschiedenen Themen abgearbeitet werden im Anschluss. Und wir haben uns hingesetzt zu Beginn der letzten Legislatur und haben uns die Frage gestellt, wie wollen wir diesen nationalen Aktionsplan machen? Und wir kamen relativ schnell zu der Entscheidung, das kann man nicht am Schreibtisch erarbeiten, sondern wir müssen das zusammen mit der Zielgruppe, insbesondere mit jungen Menschen, erarbeiten und natürlich auch mit Fachkräften. Und deswegen haben wir diesen nationalen Aktionsplan nicht mit einem Kabinettsbeschluss begonnen, sondern in einem Prozess aufgesetzt. Einem Prozess, eine Veranstaltungsreihe insbesondere, wo wir uns von 2022 bis Ende 2024 insbesondere in unterschiedlichen Formaten dem Thema Kinder- und Jugendbeteiligung auseinandergesetzt haben. Dazu gehören die bekannten Jugendpolitiktage, die Bundesjugendkonferenz, die es schon seit vielen Jahren gibt, aber halt auch viele andere Formate, kleine Formate, Audits. Wir haben sogenannte Denkfabriken, Denkwerkstätten umgesetzt. Wir haben Formate digital gemacht und so weiter und haben da insgesamt 1350 junge Menschen erreicht und etwa 350 Fachkräfte. Ausgangspunkt des Ganzen war damals die Veröffentlichung der Qualitätsstandards für Kinder- und Jugendbeteiligung. Das ist besonders wichtig, das noch zu betonen, weil die Qualitätsstandards damals 2022 veröffentlicht wurden vom BMFSFJ damals noch und dem Bundesjugendring. Und das war so der Ausgangspunkt, auch so die thematische, inhaltliche Richtschnur der Formate und so. Und diese Qualitätsstandards sind auch als eine Art Richtschnur auch immer noch zu verstehen. Die sind auch immer noch sehr gefragt, wo man schauen kann, wie kann eine wirkungsvolle Kinder- und Jugendbeteiligung aussehen. Und da stehen viele wertvolle Hinweise in den Qualitätsstandards. Begleitet wurde der ganze Prozess von der innenministeriellen Arbeitsgruppe Jugend, die damals schon im Rahmen der Jugendstrategie ins Leben gerufen wurde, wo Menschen aus unterschiedlichen Bundesministerien auf Arbeitsebene gemeinsam an den Themen der Jugendstrategie arbeiten und auch an den Themen der Kinder- und Jugendbeteiligung. Und wir hatten einen jugendpolitischen Beirat, bestehend aus Fachkräften, Menschen aus den Ländern, aus verschiedenen Verbänden und auch junge Menschen unter 27, die in diesem Beirat saßen und die auch diesen Prozess begleitet haben.
Das klingt für mich, als wären da richtig viele sehr unterschiedliche Menschen daran beteiligt gewesen. Wie habt ihr denn diese zahlreichen Begegnungen mit engagierten jungen Menschen, mit Fachkräften und mit Interessensvertretungen erlebt? Ist euch da irgendwas besonders eindrücklich hängen geblieben? Irgendwas, wo ihr sagt, da werde ich jetzt noch lange drüber nachdenken?
Für meinen Teil kann ich sagen, was mich besonders beschäftigt hat und was auch wirklich unsere weitere Arbeit gerade sehr intensiv beeinflusst, ist die Forderung der jungen Menschen, die sich beteiligt haben, die wirklich auch in vielen Formaten immer wieder vorgebracht wurde, nach zentraler Informationsmöglichkeit über Beteiligung. Das wurde manchmal als Wunsch nach einer App geäußert oder nach einer zentralen Plattform, wo man einfach sich mit gesicherten Informationen eindecken kann über Beteiligungsmöglichkeiten, wo man sich vielleicht auch sogar direkt anmelden kann an Beteiligungsprozessen, weil die Informationen darüber sehr verstreut waren, gerade für Beteiligungsprozesse auf Bundesebene. Man musste sich dann immer sehr durchkämpfen durch die verschiedenen Websites. Es war dann auch wohl nicht immer klar, was sind eigentlich die genauen Anforderungen für diesen Beteiligungsprozess? Was muss ich können, um mich da engagieren zu können? Da wurde also wirklich immer wieder sehr klar formuliert, wir brauchen eine Plattform, auf der wir zentral uns informieren und anmelden können, uns vernetzen können, direkt mit der Politik in Kontakt treten können. Wir haben diese Forderung, diesen Wunsch aufgegriffen und haben einen Machbarkeitsprozess für eine Beteiligungsplattform gestartet und haben auch da junge Menschen auch dran beteiligt und sind da wirklich zuversichtlich, dass daraus was sehr Gutes entstehen kann.
Für mich ist es der Punkt der Verbindlichkeit. Das ist so ein zweites großes Highlight in den letzten Jahren, und zwar Verbindlichkeit so mit Blick auf, wir brauchen gesetzliche Vorgaben. Ganz spannender Punkt wird immer wieder von jungen Menschen eingebracht und gesagt, wir brauchen rechtliche Regelungen und so weiter. Wir erleben das ja auch, dass es in einigen Ländern dazu gesetzliche Regelungen gibt. Ich finde den Diskurs darüber ganz spannend und auch die Frage sozusagen aus Ministeriumssicht, wie kann man sowas operationalisieren, wie kann sowas eigentlich wirklich aussehen und was gibt es eigentlich für Möglichkeiten? Und ich habe das Gefühl, das ist was, was uns in den nächsten Jahren auch weiter beschäftigen wird, weil das ist durchaus wirklich herausforderndes Thema und ich bin ganz gespannt, was da noch kommt.
Am 12. Mai habt ihr die Dokumentation dieses nationalen Aktionsplans NAP veröffentlicht, die wir euch, liebe HörerInnen, natürlich in den Shownotes verlinken. Aber Ludwig und Judith, könnt ihr kurz skizzieren, wie ihr diese Dokumentation aufgebaut habt und was die HörerInnen darin erwartet? Ihr habt ja gerade schon geschildert, wie breit die Ergebnisse sind und wie unterschiedlich. Was muss ich mir von dieser Dokumentation, was kann ich davon denn erwarten?
Wir haben alle Formate, die wir umgesetzt haben, es waren insgesamt 13, dokumentiert. Wir haben viele, viele, viele Protokolle geschrieben. Ich glaube, wir hatten am Ende 300 Seiten Dokumentation dieses gesamten Prozesses. Und wir saßen dann da und haben uns überlegt, wie kann man das sinnvoll dokumentieren und haben versucht, das zu strukturieren, zu schauen, wie kann man das aufschlüsseln. Es gibt ja auch vieles, was immer wieder kommend gesagt wird. Wir haben ja gerade zwei Beispiele genannt und haben geschaut, wie können wir das in irgendeine Struktur gießen. Und haben uns dann dafür entschieden, das nicht an irgendwelchen Handlungsfeldern zu machen, thematisch, sondern eher zu schauen, wir haben den großen Bereich Qualifizierung zu Kinder- und Jugendbeteiligung, wir haben das Thema Zugänge, wir haben das Thema Information und wir haben zu jedem dieser Themen ein Kapitel geschrieben in der Abschlussdokumentation mit den wesentlichen Aussagen, mit den wesentlichen Herausforderungen und den wesentlichen Lösungsansätzen. Das ist so das eine, was wir gemacht haben und das ist diese Dokumentation, die wir veröffentlicht haben und ich würde sagen, ja, zur Erwartungshaltung, es ist wirklich eine Dokumentation, die auch nochmal Impulse gibt, die deutlich macht, was ist in den letzten Jahren eigentlich passiert, wo stehen wir denn, eine Bestandsaufnahme. Und deswegen auch ein sehr hilfreiches Dokument, einfach da durchzublättern und zu schauen, okay, das ist die Situation. Und vielleicht eine Gesamtaussage ist auch, die wir immer wieder treffen, wir haben unglaublich viele Erkenntnisse in den letzten Jahren gesammelt und die kennen wir alle auch und es geht jetzt auch um die Frage, wie kann man da weiter an der Umsetzung arbeiten zu Kinder- und Jugendbeteiligung. Aber wir haben nicht nur die Dokumentation veröffentlicht, sondern wir haben auch eine extra Broschüre veröffentlicht, schon im Februar, zu Handlungsempfehlungen direkt für den Verantwortungsbereich der Bundesregierung. Und wir haben auch veröffentlicht eine Übersicht zu Länderaktivitäten zur Kinder- und Jugendbeteiligung. Also jedes Bundesland hat uns was zugeschickt, was wir auf jugendstrategie.de veröffentlicht haben. Und das Gleiche auch, wir haben Bundesmaßnahmen, die aktuell oder in der Vergangenheit zu Kinder- und Jugendbeteiligung umgesetzt wurden in den einzelnen Bundesministerien, die haben wir auch veröffentlicht.
Also schaut auf jeden Fall mal rein bei der Jugendstrategie, www.jugendstrategie.de. Da findet ihr die Dokumentation und auch weitere Info zu dem, was Ludwig gerade erzählt hat. Hier im Podcast geht es nun in insgesamt 5 Folgen darum, auf die zahlreichen Facetten von Kinder- und Jugendbeteiligung einzugehen und zu konkreten Punkten mit verschiedenen AkteurInnen ins Gespräch zu kommen. Und darauf freue ich mich persönlich natürlich schon total. Was erhofft ihr euch denn von diesem Podcast?
Ja, also wir hoffen, dass dieser Podcast dazu beiträgt, Beteiligung verständlich und greifbar zu machen. Dass er zeigt, wir, das Ministerium, hören zu. Wir wissen, wo der Schuh drückt. Wir sehen eben die Erkenntnisse und sehen, wo noch an der Umsetzung gearbeitet werden muss. Und wir wollen gemeinsam auch weiter daran arbeiten, Kinder- und Jugendbeteiligung auf Bundesebene besser und wirksamer zu gestalten. Der Podcast ist aus unserer Sicht ein Angebot an Fachkräfte, Verwaltung und Politik, aber auch an junge Menschen, um konkrete Impulse, Beispiele und Hilfestellung zu geben. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn wir Feedback von den Hörenden bekommen, das wir gerne aufnehmen, wo wir dann auch den Podcast gerne daran auch weiter gestalten.
Ja, liebe Judith, liebe Ludwig, danke, dass ihr heute in dieser allerersten Folge von 22 Millionen zu Gast wart. Ich freue mich jetzt wiederum, direkt in das zentrale Thema dieses Podcasts einzutauchen. Was ist eigentlich ernsthafte Kinder- und Jugendbeteiligung? So, ich gehe jetzt nochmal zurück zum Anfang. Was ist eigentlich überhaupt Kinder- und Jugendbeteiligung? Na, so ganz allgemein gesprochen. Den Qualitätsstandards von Kinder- und Jugendbeteiligung folgend wird als Beteiligung, und jetzt zitiere ich, die Einflussnahme von Kindern und Jugendlichen, in einigen Zusammenhängen auch jungen Erwachsenen, auf alle sie betreffenden Lebensbereiche bezeichnet, seien es soziale Räume, Themen und Inhalte, seien es Verfahren und Strukturen. Es geht also um den Einbezug in Entscheidungs- und Ausgestaltungsprozesse, um Mitbestimmung und Mitwirkung. Soweit die Definition aus den Qualitätsstandards von Kinder- und Jugendbeteiligung. Jetzt habe ich leider auch erstmal schlechte Nachrichten. Es gibt kein Kochrezept oder eine 10-Punkte-Checkliste, die Jugendbeteiligung so gelingsicher macht wie Omas Apfelkuchen. Aber es gibt sehr wohl Faktoren, die dafür entscheidend sind, ob Beteiligung ernst gemeint ist und ob die Mitwirkung junger Menschen mehr ist als so ein, ja, nice to have, gut, dass wir es haben, aber Wirkung hat es keine. Und dabei gibt es nicht nur das eine Format, darum eben auch kein Rezept, das eine Format, das immer und überall total gut funktioniert, denn ich habe es zu Beginn schon mal erwähnt, junge Menschen sind sehr vielfältig und die Orte, an denen sie beteiligt werden, die sind auch ganz schön vielfältig. Für manche Zusammenhänge ist eine Umfrage besser geeignet als ein fettes Event oder ein Kinder- und Jugendparlament. Vor allem aber, Beteiligung muss man lernen und üben dürfen. Ich habe mal ein paar Expertinnen und Experten gefragt, was für sie ernsthafte Beteiligung eigentlich so ausmacht.
Für mich ist ernsthafte Kinder- und Jugendbeteiligung eine Kinder- und Jugendbeteiligung, die Nummer 1 prozessorientiert ist, also die nicht unbedingt direkt auf Ergebnisse pocht, sondern tatsächlich gemeinsam Prozesse mit Kindern und Jugendlichen gestaltet, und zwar von Anfang an. Für mich ist ernsthafte Jugendbeteiligung eine Jugendbeteiligung, die weiß, dass Jugend divers ist und das entsprechend berücksichtigt in der Planung wie auch in der Umsetzung. Und für mich ist ernsthafte Jugendbeteiligung eine Jugendbeteiligung, die mit Ressourcen unterlegt ist, sowohl im Prozess als auch mit den Ergebnissen und mit der Rückkopplung, wie es danach weitergeht.
Für mich ist ernsthafte Kinder- und Jugendbeteiligung Beteiligung, die Kinder und Jugendliche als Gruppe ansieht, die divers ist und auch inklusiv und die sie von vornherein mitnimmt und bis zum Ende begleitet.
Hier stecken schon, wie ich finde, einige wichtige Faktoren drin, die entscheidend dafür sind, ob Beteiligung als gelingend wahrgenommen wird. Und es klingt total simpel, ich fange mal mit der wichtigsten Sache an. Junge Menschen, sie und ihre Lebenswelten sind der Ausgangspunkt von Beteiligung. Wie leben sie? Was ist ihnen wichtig? Wo halten sie sich auf? Welche Sprache sprechen sie bzw. verstehen sie? Verwaltungsdeutsch? Übrigens, die meisten Erwachsenen verstehen Verwaltungsdeutsch auch nicht so gut. Was brauchen junge Menschen, damit ihnen Beteiligung auch Spaß macht und sie sich dadurch bestärkt fühlen darin, dass ihre Meinung zählt? Die Orientierung an den Lebenswelten junger Menschen ist die Grundlage von Kinder- und Jugendbeteiligung. Es geht nicht darum, ein Erwachsenenformat zu kopieren und vielleicht auch von sich selbst als Fachkraft oder als Entscheidungsträgerin und dem eigenen Fachwissen der eigenen Kindheit und Jugend oder der Erfahrung mit den eigenen Kindern auf alle Kinder und Jugendlichen zu schließen. Angemessen zu beteiligen, so steht es in vielen Rechtstexten, bedeutet eher so das Gegenteil, vom Kind aus zu denken und zu handeln. Also von den Lebenswelten aus zu handeln. Also bitte keine 100-seitigen Dokumente zur Vorbereitung von irgendwelchen Entscheidungen oder auch eine super Idee, Termine unter der Woche am Vormittag mit Kindern und Jugendlichen, die sind da in der Schule oder in der Ausbildung, funktioniert ganz selten für gute Beteiligung. Dann gibt es auch noch einen anderen wichtigen Faktor für Beteiligungsprozesse und das ist Transparenz. Ich nutze dafür gerne die sogenannten W-Fragen. Wer wird an was, wie und wann beteiligt und was wird mit den Ergebnissen gemacht? Dazu gehört zum Beispiel den Beteiligungsgegenstand, also die Entscheidungsfrage sozusagen, deutlich zu benennen, diesen Beteiligungsgegenstand von anderen Gegenständen und Themen abzugrenzen, um keine Verwirrung zu stiften oder auch falsche Erwartungen zu wecken. Dazu gehört auch die Ziele eines Beteiligungsprozesses festzulegen. Was soll denn damit erreicht werden und wer soll damit erreicht werden und wer trifft nachher wirklich die Entscheidung? Und wenn etwas nicht so umgesetzt werden kann, wie Kinder und Jugendliche dies erarbeitet oder vorgeschlagen haben, dann ist es wichtig, dass sie darüber informiert werden, warum das nicht geklappt hat. Und im besten Falle auch geht es darum, dass Erwachsene dann vorschlagen, wie so ein weiteres Vorgehen aussehen könnte. Das gehört alles zu Transparenz. Und na klar, es ist super, wenn die Ergebnisse einer Beteiligung ratzfatz und direkt umgesetzt werden, keine Frage. Aber ernsthafte Beteiligung braucht Zeit. Sie denkt nicht vom Ergebnis her, sondern sie versteht sich als einen Prozess, in dem zwar die Leitplanken klar sind, habe ich ja gerade so gesagt, der Beteiligungsgegenstand, die Ziele, die Beteiligten, aber auch Luft dafür da ist, einzelne Schritte vielleicht nochmal zu machen, Fehler machen zu dürfen, eine Dialog- und Fehlerkultur zu etablieren und nachzusteuern, zum Beispiel, wenn noch nicht alle jungen Menschen erreicht worden sind, die man erreichen wollte oder müsste. Und das Ergebnis einer Beteiligung steht nicht von vornherein fest. Ich kenne das aus meiner Erfahrung als Beteiligungsberaterin. Es ist oft gar nicht so leicht für Erwachsene zuzulassen, dass bei einer Beteiligung etwas herauskommt, was sie selbst nicht so gut finden oder womit sie nicht gerechnet hätten. Aber Kinder und Jugendliche nur zu beteiligen, um etwas abzusegnen, was man selbst schon entschieden hat, das hilft niemandem und das ist dann auch keine gute und ernsthafte Beteiligung. Wichtiges Thema, müssen wir darüber sprechen, es geht auch um Ressourcen, denn Kinder- und Jugendbeteiligung gibt's nicht gratis. Aber sie ist sehr wohl eine Investition in die Gegenwart und in die Zukunft einer Demokratie. Und ja, dafür braucht es Ressourcen. Finanziell, also durch öffentliche und angemessene Förderung, nicht so hier punktuell, projekthaft, sondern dauerhaft. Es geht um personelle Ressourcen, also durch qualifizierte Begleitkräfte mit angemessenem Beschäftigungsumfang, aber auch zeitlichere Ressourcen und Freiräume sind unabdingbar, damit zum einen Kinder und Jugendliche in ihrer eh schon knapp bemessenen Freizeit sich überhaupt beteiligen können. Aber es braucht auch zeitliche Ressourcen in der Verwaltung und in der Politik, um sich mit Beteiligung beschäftigen zu können und sie nicht als Last oder als das müssen wir jetzt auch noch machen zu empfinden. Apropos das jetzt auch noch. Beteiligung ist nicht vorbei mit einer getroffenen Entscheidung eines Jugendgremiums. einer Themenliste, die an einen Bürgermeister überreicht wurde, oder einer schönen Veranstaltung, bei der junge Menschen ihre Anliegen vortragen und dann wieder nach Hause gehen. Die Arbeit geht danach für uns Erwachsene weiter, denn nicht nur der ernsthafte Umgang mit den Perspektiven junger Menschen ist entscheidend, sondern auch, ob wir sie weiterhin auf dem Laufenden darüber halten, was mit ihrer Beteiligung passiert ist, wer darüber berät, wer letztendlich wie entschieden hat, wann zum Beispiel eine Baumaßnahme in Auftrag gegeben wurde und wie der aktuelle Stand ist. Es kommt auf unsere proaktiven Rückmeldungen als Erwachsene an, ob junge Menschen sich selbst als wirksam erleben. Dazu gehört dann auch, und das ist auch nicht immer so einfach, dazu gehört Kritik zuzulassen und damit konstruktiv umzugehen und beim nächsten Mal die Dinge anders und besser zu machen, eben aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen und nicht immer so, wie wir das als Erwachsene gut finden. Warum spreche ich eigentlich von ernsthafter Kinder- und Jugendbeteiligung? Das klingt ja so staatstragend. Ernsthaft. Das heißt nicht, dass es nicht auch wild und lustig zugehen darf. Es wäre ja brutal langweilig, wenn das so wäre. Es bedeutet aber, dass Erwachsene verstehen, dass Beteiligung keine Spielerei ist oder eine Simulation ohne Wirkung, sondern dass sie die Rahmenbedingungen dafür schaffen müssen, dass Kinder und Jugendliche ihre Mitwirkungsrechte ausüben können und dass das, was sie sagen, in der Politik auch wirklich diskutiert wird und nach Möglichkeiten umgesetzt wird. Aber leider erleben junge Menschen auch immer wieder, dass sie nicht ernst genommen werden.
Für mich ist Scheinbeteiligung, wenn Kinder und Jugendliche eine Pseudosumme von Geld im Kommunalhaushalt zur Verfügung gestellt bekommen und am Ende nur darüber entscheiden können, dass eine neue Parkbank aufgestellt wird, aber an den großen, wichtigen Dingen, die Kinder und Jugendliche betreffen, nicht mitentscheiden dürfen.
Es ist leider immer nur dann Scheinbeteiligung, wenn Kinder und Jugendliche zwar zu wichtigen Terminen eingeladen werden, aber gar nicht mitentscheiden oder mitbestimmen dürfen, sondern nur für das Foto, für den Pressetermin oder für das Gespräch mit den PolitikerInnen eingeladen werden. Ich glaube, da haben wir noch viel Potenzial.
Damit wird klar, es braucht einen politischen Willen und eine Verständigung darauf, Kindern und Jugendlichen echte Entscheidungsmacht einzuräumen. Völlig klar, Jugendbeteiligung ist kein Wunschkonzept, kein Ponyhof, aber Beteiligung, die nie zum Ziel hatte, die Ergebnisse auch wirklich umzusetzen, die führt zu Frustration und nicht dazu, dass junge Menschen die Demokratie auch in Zukunft aktiv mitgestalten wollen. Alles, was ich hier sage, findet ihr übrigens auch in der Dokumentation der Ergebnisse zum NAP, die Judith und Ludwig vorhin im Interview erwähnt haben. Den Link zur Doku, den packe ich euch in die Shownotes, ebenso wie die Qualitätsstandards für Kinder- und Jugendbeteiligung, den 17. Kinder- und Jugendbericht und einiges mehr, was euch vielleicht für eure Arbeit und für eure Argumentationen dienlich sein könnte. Damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge von 22 Millionen Kinder und Jugendliche im Fokus angekommen. Folge 2 erscheint Mitte Juli und ich freue mich sehr, euch dann nicht hier aus meinem kleinen Studio begrüßen zu dürfen, sondern mitten aus einem erfolgreichen Format der Jugendbeteiligung auf Bundesebene. Ich berichte live von den Jugendpolitiktagen in Berlin, wo hunderte junge Menschen zwischen 16 und 27 sich vernetzen, Ideen und Lösungsstrategien für jugendrelevante Politik entwickeln und sich austauschen. Aber was zeichnet denn dann ernsthafte und wirksame Beteiligungsformate aus, insbesondere auf Bundesebene? Darüber spreche ich in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihm 5 Sterne auf der Plattform eurer Wahl gebt, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, wo ihr den Podcast gerade hört und wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, alles Liebe. Eure Anna. 22 Millionen Kinder und Jugendliche im Fokus ist eine Produktion im Rahmen der Jugendstrategie der Bundesregierung. Redaktion und Sprecherin Anna Grebe. Produktion We Are Producers. Mehr Info zum Podcast und zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung gibt's auf www.jugendstrategie.de.